SWR 2 Tandem.
Als Misha Anouk geboren wurde, war er schon Zeuge Jehovas. Eltern, Großeltern, Onkel, Tanten, alle gehörten der bekanntesten Sekte der Welt an. Und auch Misha war voll dabei, bis ihm erste Zweifel kamen. Mit seinem Buch Goodbye Jehovah will er anderen Mut machen, den Ausstieg zu wagen. Wie er den selbst geschafft hat und was dann passierte, schildert er im Gespräch mit Almut Engelin.
Misha Anouk, Goodbye Jehovah, beschäftigt Sie das Thema heute so lange danach, also 12 Jahre danach, immer noch ganz intensiv?
Die Intensität hat natürlich ein wenig abgenommen, aber es ist schon ein Thema, das so sehr zu meinem Leben dazugehört, dass es mich natürlich auch weiterhin beschäftigen wird, auch durch das Buch eben, weil ich eben auch anderen Aussteigern helfen möchte.
Die Zeugen Jehovas sind ja auf eine gewisse Art die erfolgreichste Sekte der Welt, also 135 Jahre alt, irgendwann im 19. Jahrhundert gegründet, 8 Millionen Anhänger. Ich glaube, der Wachturm hat eine Auflage von
45 Millionen.
45 Millionen in 200 Sprachen. Mhm. Lässt sich das überhaupt kurz sagen, was wohl das ist, was diese Gruppe, sie nennt sich ja selber Religionsgemeinschaft, nicht Sekte, so erfolgreich macht?
Tatsächlich ist eben dieses Versprechen, dass Gott irgendwann das Böse vernichten wird, die Erde sanieren wird, damit wir in einem Paradies leben können, dass es kein Leid mehr geben wird, Menschen ewig leben werden. Das ist eine Botschaft, die bei sehr vielen Menschen gut ankommt, verständlicherweise. Ich meine, wer würde sich nicht wünschen, kein Leid mehr zu erleben? Und ich glaube, dass eine grundsätzlich erstmal positive Botschaft viele Menschen erreicht. Gleichzeitig ist es so, dass die Zeugen Jehovas, wie viele andere Religionsgruppen auch, die Welt in ein sehr einfaches Schwarz-Weiß-Schema einteilen. Also es gibt unsere Seite, die gute Seite, und es gibt Menschen, die nicht auf unserer Seite sind, das ist die böse Seite. Und das ist eben dann eine Antwort, die viele Menschen suchen, eine einfache Antwort.
Eine Kindheit bei den Zeugen Jehovas. Ein Kind von Eltern, die Zeugen Jehovas sind. Was fällt Ihnen dazu ein? Welches Bild ist da als erstes vor Ihren Augen? Wie war das?
Es ist ein sehr ambivalentes Bild. Also in meiner Erinnerung habe ich durchaus eine sehr schöne Kindheit gehabt. Also meine Eltern, da lasse ich auch nichts drauf kommen. Die haben uns wirklich alles gegeben, was wir brauchten.
Es gab Ihnen eben und Ihrem Bruder.
Meinem kleinen Bruder, genau. Es gab aber eben dann doch diesen kleinen Haken, dass wir Zeugen Jehovas waren. Das war jetzt als Kleinkind nicht so auffällig für mich. Das begann dann eher in der Grundschule, dass mir aufgefallen ist, okay, ich bin anders als die anderen. Wir sind 3-mal die Woche in den Königreichssaal gefahren. Wir haben ein paar Mal die Woche gemeinsam die Bibel studiert. Am Wochenende gingen wir in den Predigtdienst von Haus zu Haus.
Und Sie als kleiner Knirps schon immer mit?
Zuerst im Schlepptau. Dann begann es, dass man eben auch mal die Klingel drücken durfte. Das fand man ja noch aufregend als Kind. Dann durfte man dem Wohnungseigentümer oder der Wohnungseigentümerin auch mal ein Traktat in die Hand drücken, Flyer. Aber je älter ich geworden bin, desto mehr wurde auch von mir erwartet. Und das hat mir dann nicht so geschmeckt.
In Ihrem Buch schildern Sie Kinderbücher, die Sie hatten. Was war das Bedeutsame für Sie an diesen Zeugen Jehova Kinderbüchern?
Nun, was natürlich sehr einprägsam war, dass sie immer so eine gewisse Atmosphäre der Angst erzeugt haben. Also es ging immer darum, dass Menschen, die Gott nicht glücklich gemacht haben, ums Leben gekommen sind oder bestraft wurden auf die eine oder andere Art. Also war die Lektion, die man da als Kind schon gelernt hat, oh Gott, buchstäblich, wenn ich jetzt nicht das mache, was Jehova von mir möchte, dann werde ich im schlimmsten Falle sterben oder bestraft werden. Und natürlich war für mich als Kind Jehova sehr abstrakt, sodass sein Stellvertreter für mich meine Eltern oder eben die Wachturmgesellschaft waren.
Also in Ihrem Buch liest sich Ihre Erinnerung so: Erinnere ich mich an meine Kindheit, erinnere ich mich an diesen Schleier, ein ständiger Schleier der Sorge, der Angst, der Verantwortung, der sich über alles legte. Sorge, jede kleinste Veränderung der geopolitischen Großwetterlage könnte ein Vorbote Hamageddons sein, also des Weltuntergangs. Angst, nicht genug gepredigt zu haben, um Hamageddon zu überleben. Angst vorm Predigen, Angst vor Jehova, wenn man nicht predigte. Die Verantwortung, mit jeder Sünde könnte man dafür sorgen, dass der Familie etwas passiert.
Genau so ist es letztendlich. Also wäre das ein Film, wäre es eine wunderschöne Szene, eine harmonische Szene, unter die so ein atmosphärischer Klang gelegt ist, also eine leichte Drohkulisse. Man kann es nur erahnen, noch ist alles schön, aber man weiß, irgendwie wird in diesem Film jetzt etwas passieren. Und eigentlich geht es ja nur darum, dass man ins Paradies kommt, dass man es schafft.
Dass man Hamagedon, das müssen wir erklären, den Weltuntergang quasi übersteht.
Genau, darum geht es in Zeugen Jehovas, deswegen sind sie sehr wohl eine Weltuntergangssekte. Sie glauben, dass Gott irgendwann die Schnauze voll haben wird und eben alles Böse vernichten wird, die Weltregierungen abschaffen wird und dann eben seine eigene Regierung aufstellen wird, zu der eben dann auch die Zeugen Jehovas gehören.
Sie sagen, ich war Vollblutzeuge, als Kind.
Bis zu meinem 6. Lebensjahr kannte ich nichts anderes. Also bis ich in die Schule kam und auch mit anderen Schulkindern zu tun hatte, wusste ich eigentlich so gut wie nichts von einer Welt außerhalb der Zeugen Jehovas. Für mich war das also meine Welt.
Aber Sie haben Ihren Vater schon gefragt, wieso haben wir keinen Bunker?
Ja, das war schon also eine Frage, wegen, die ich mal gestellt habe. Ja.
Also wegen des Weltuntergangs.
Genau, genau. Es gab ja immer wieder Vorstellungen oder künstlerische Impressionen in den Zeitschriften, wie so ein Weltuntergang aussehen könnte. Die waren immer dramatisch, diese Bilder.
Nämlich?
Naja, es war immer eine Feuersbrunst zu sehen, einstürzende Häuser, hin und wieder tat sich auch die Erde auf, schreiende Menschen. Meistens liefen die dann auf den Zeichner zu und schrien vor Angst. Und eigentlich schon so, wie man sich einen Weltuntergang vorstellen würde als Laie. Und auch als Kind kann man eins und eins zusammenzählen. Wenn sowas passiert, wäre es gut, an einem sicheren Ort zu sein.
Herr Anouk, irgendwann, ich schätze so ungefähr mit 11, 12, mussten Sie selber anfangen zu missionieren. Wie war das für Sie? Also an die Türen zu gehen, klingeln.
Ich habe es von Anfang an nicht gemocht. Ich bin schon ein sehr schüchterner Mensch, recht introvertiert und mir behagt der Gedanke gar nicht, auf Menschen aktiv zuzugehen, um ihnen etwas zu erzählen. Noch schlimmer natürlich, wenn es etwas ist, von dem ich weiß, dass die meisten Menschen es nicht hören wollen. Also ich kam mir echt immer vor wie das fünfte Rad am Wagen, wenn ich dann an der Tür stand, klingeln musste und darauf gewartet habe, dass die Tür sich öffnet. Und ich war immer heilfroh, wenn ich entweder gleich abgewürgt wurde oder die Tür sich gar nicht erst geöffnet hat.
Sie haben ja einen eigenen Weg gefunden mit diesen ganzen Unannehmlichkeiten und mit diesen Zwängen, die Ihnen nicht lagen, umzugehen. Wie war das?
Ich habe mich dort immer gelangweilt, sodass ich mir dann schon in sehr jungen Jahren Geschichten ausgedacht habe oder einfach mich in Tagträume geflüchtet habe, in die verschiedensten. Später auch, als ich dann älter wurde, habe ich dann sogar die Zeit in der Versammlung genutzt, tatsächlich Geschichten zu schreiben, heimlich hinter einem Wachturm auf einem Stück Papier. Ich habe schon als Kind Filme geliebt, habe mir dann Filme ausgedacht, teilweise ja auch schon versucht, Comics zu malen. Und also es gab verschiedene Wege, aber ich habe eigentlich, viel spielte sich auch im Kopf ab.
Also in Ihrem Buch hört sich das mit den Tagträumen als 12-Jähriger so an. Ich bin Profifußballer für meinen Lieblingsverein Arminia Bielefeld und warte darauf, eingewechselt zu werden. Ich bin die Stimme des Reporters, der das Spiel kommentiert, in dem ich eingewechselt werde. Ich bin rasender Reporter und sage dem Taxifahrer, dass er dem Wagen folgen soll. Ich bin Detektiv und sage dem Taxifahrer, dass er dem Wagen folgen soll. Ich bin Abenteurer und hänge an einer Klippe über dem Abgrund.
Ja. So in etwa. Also es war dann auch immer, die Gedanken konnten auch sehr schnell wechseln. Das heißt, gerade hing ich noch der einen Geschichte nach, schon war die nächste dann da.
Es gibt ja eine Sache, für die die Zeugen Jehova sehr bekannt sind, und das ist diese Ablehnung von Bluttransfusionen. Das Verbot der Bluttransfusion soll inzwischen ein bisschen aufgeweicht sein, bedeutet aber, dass im Zweifelsfall ihre Eltern sie geopfert hätten, zum Beispiel nach einem schweren Autounfall. Wann ist Ihnen das eigentlich so aufgegangen? Denn Sie schreiben es ja so.
Ja, ich hatte mit 12 Jahren, glaube ich, eine Mandeloperation. Und wir haben zu der Zeit in Bielefeld gelebt, mussten dann aber letztendlich für die Operation in die Nachbarstadt in ein Krankenhaus, weil in den Bielefelder Krankenhäusern die Ärzte sich geweigert haben, zu garantieren, dass sie mich ohne Blut im Notfall operieren würden. Nun ist eine Mandeloperation keine schwerwiegende Operation. Es ist eigentlich relativ unwahrscheinlich, dass es zu einer Blutung kommt. Aber trotzdem war es meinen Eltern sehr wichtig, eben diese Garantie zu bekommen. Und das war so der Zeitpunkt, an dem ich gemerkt habe, okay, im Zweifel, wenn es hart auf hart kommt, würde ich eben sterben. Ich fand es aber auch damals, glaube ich, nicht falsch, sondern ich dachte ja, ich komme eh ins Paradies, wenn das passiert. Ich weiß ganz einfach, dass mir es mir völlig bewusst war, dass meine Eltern mich sterben lassen würden. Ich wusste auch, dass sie es nicht gern tun würden, aber dass sie eben dann doch ihr Verhältnis zu den Zeugen Jehovas über ihre Liebe zu mir stellen würden.
Was ihnen allerdings sehr viel Angst machte und immer wieder eine Rolle spielt, ist ganz konkret der Alltag. Also zum Beispiel in der Fußgängerzone, wenn Mitschüler auftauchten. Und Sie standen da ja wahrscheinlich auch in dieser Zeugen-Jehova-Montur, also.
Ja klar, also schon mit 12, 13 Jahren wurde dann schon von einem erwartet, dass man eine Krawatte getragen hat, auch im Sommer.
Anzug?
Anzug im Dienst auch manchmal, aber hauptsächlich dann mal ein Jackett oder so. Und da habe ich mich sehr für geschämt und ich fand das ganz furchtbar. Und ich habe immer nur gehofft, dass ich auf niemanden treffe.
Und?
Ja, es ist schon ein paar Mal vorgekommen und das war dann auch immer eine große persönliche Katastrophe.
Und wurden Sie gemobbt in der Schule?
Nö, gemobbt wurde ich nie. Ich war schon hin und wieder ein Außenseiter, weil ich auch nicht auf Klassenfahrt durfte. Dann kam ich eben in die Nachbarklasse. Das heißt, ich war bei vielen Aktivitäten außen vor. Aber ich hatte immer das Glück, in Klassen zu sein, die sehr tolerant waren, die das vielleicht nicht verstanden haben, die es aber nicht an mir ausgelassen haben. Und dafür bin ich sehr dankbar.
Mischa Anouk, als Jugendliche haben Sie dann ziemlich auf die Pauke gehauen, obwohl Sie so viel Angst hatten, obwohl Sie Panikattacken hatten. In Ihrem Buch hört sich das so an. Egal, was die leitende Körperschaft sagte, es gab eigentlich keinen Film, den wir Jugendliche nicht schauten. Egal, wie viel Blut vergossen, wie viel geflucht oder gevögelt wurde, wenn wir auf einen Film Lust hatten, schauten wir ihn an. Unsere Gewissen waren ziemlich flexibel. Es kam bloß darauf an, mit wem man ihn schaute. Meinen ersten Alkoholabsturz erlebte ich mit Zeugen Jehovas. Mein erstes Pornoheft kaufte ich in Gesellschaft von Zeugen Jehovas Kumpels. Mein erstes Gras rauchte ich im Beisein anderer Zeugen Jehovas. Da war ich 14. Zitat Ende.
Ja, das ist das, was man bei den Zeugen Jehovas ein sogenanntes Doppelleben nennt. Und das ist sehr verbreitet. Bis auf die wirklich eklatanten Sünden wie Hurerei oder
Hurerei Drogen. Ist was?
Das heißt, dass man mit einer Person des anderen Geschlechts schläft, mit der man nicht verheiratet ist. Und das ist eben eine Sünde, für die man ausgeschlossen werden kann. Man hat sich also eigentlich versucht, so seine eigene Welt zu schaffen, in der das alles funktioniert und trotzdem Jehova glücklich wird.
Aber ich meine, das kommt ja dann doch auch die ganze Sexualität in Gang in dem Alter. Und Onanieren führt laut Zeugen Jehova zur Homosexualität. Und Homosexualität war wahnsinnig verpönt. Also wie sind Sie damit klargekommen?
Ja, das war schwierig. Also man hatte einfach ein wahnsinnig schlechtes Gewissen. Und man hat dann Stoßgebete gen Himmel geschickt. Tatsächlich als Kind war das schon sehr drastisch, weil man immer im Hinterkopf hatte, vielleicht komme ich deswegen nicht ins Paradies.
Ja, und geh drauf, wenn der Weltuntergang
Richtig,
kommt.
Richtig, genau.
Sie müssen da in eine ziemliche Spaltung reingekommen sein, denn einmal schreiben Sie, ich predigte und predigte und predigte, als ginge es um mein Leben. Und Sie haben sich mit 14 taufen lassen, also damit die totale Verbindlichkeit übernommen. Was war da los mit Ihnen?
Naja, zuallererst war da los, dass ich mein Umfeld glücklich machen wollte. Ich hatte das Bedürfnis, dass ich keine Enttäuschung sein würde und ich wusste, das werde ich am ehesten, wenn ich genau das mache, was von mir erwartet wird. Ich war überzeugt, dass es das Richtige ist, zu machen, sich taufen zu lassen, weil ich mir dachte, wenn man getauft ist, dann ist das schon die halbe Miete und dann steht man in Gottes Gunst ganz weit vorn. Ich wusste auch, dass sich meine Eltern freuen, wenn ich mich taufen lasse. Aber die Zweifel, die habe ich mir angespart. Ich habe mich nie da richtig damit beschäftigt, sondern immer mal wieder mir durch den Kopf gehen lassen und sofort beiseite geschoben, aber die sind nie weggegangen, die waren immer da. Und zunächst muss ich sagen, dass der größte Zweifel der war, ob ich überhaupt in diese Religion passe. Vor allem wusste ich, dass ich nicht das hatte, was viele andere hatten, nämlich ein Verhältnis zu Gott. Ich habe immer von allen Seiten gehört, die hatten ein Verhältnis zu Gott, sie spürten seine Anwesenheit in ihrem Leben. Das hatte ich alles nicht. Das war für mich etwas völlig Abstraktes. Das war für mich eigentlich eher so eine Drohkulisse.
Also die richtige Fortentwicklung setzte, glaube ich, ein mit dem Verhältnis zu Frauen, oder?
Mädchen. Ja, das war, als ich dann einmal eine Beziehung zu einem Weltmädchen hatte, also zu einem Mädchen, das keine Zeugin Jehovas war. Das war dann, als ich schon 18 war und mein erstes Auto besaß. Das war schon ernster und wir mochten uns sehr. Aber letztendlich war es von vornherein zum Scheitern verurteilt, was wir natürlich nicht wahrhaben wollten. Und wir haben unsere Beziehung also ständig heimlich ausgelebt.
Wir haben dann eine Ausbildung als Mediengestalter gemacht. Studieren ist ja auch nicht so gewünscht bei den Zeugen Jehova. Sie hatten jede Menge Termine mit Predigtdienst und Versammlungen. Hatte so eine Beziehung überhaupt eine Chance, dass da Zeit ist?
Es war sehr schwierig. Ich weiß auch im Nachhinein gar nicht mehr, wie ich das alles gemanagt habe.
Haben Sie mit ihr geschlafen?
Nein. Die Beziehung habe ich dann beendet, als ich mit Zeugen Jehovas Freunden im Urlaub war, die mich darauf angesprochen haben, weil es dann doch die Runde gemacht hat. Das haben dann doch einige erfahren. Und als ich dann aus dem Urlaub zurückkam, habe ich das Ganze beendet.
Das war Ihre erste schwere Krise eigentlich mit 18. Und in Ihrem Buch hört sich das folgendermaßen an. Einmal auf dem Weg zu meiner weltlichen Freundin versuchte ich, das Ganze sauber zu beenden. Im letzten Moment brach ich den Versuch ab und heulte, weinte mir die Augen aus, schrie, schlug Luftlöcher. Ich konnte nicht mehr. Diese Regeln nicht, dieses Leben nicht. Ich war überzeugt, dass die Zeugen Jehovas die wahre Religion waren. Eigentlich tat das nichts zur Sache, weil ich gleichermaßen überzeugt war, dass ich falsch war.
Ja, das war tatsächlich der Ansatz eines Selbstmordversuches an dem Abend. Ich war mit dem auf dem Weg zu ihr. Und zu der Zeit war ich schon völlig verzweifelt. Und am Ende der Straße gab es eben eine abknickende Vorfahrt. Dahinter war ein Haus und ich habe Gas gegeben und im letzten Augenblick, wo es möglich war, abgebremst dann. Eben auch mit dem Gedanken, dass ein Selbstmord schon dazu führen könnte, dass ich nicht ins Paradies kommen würde, weil auch ein Selbstmord letztendlich eine Sünde ist. Man soll an sich selber zweifeln. Man soll auf keinen Fall den Glauben bezweifeln. Man soll das für bare Münze nehmen, was einem beigebracht wird. Wenn man etwas nicht versteht oder wenn es irgendwelche Widersprüche gibt, dann sind die wahrscheinlich in einem selbst begründet.
Und dann hat es aber doch noch irgendwie 4,5 Jahre oder so gedauert, mit 22, 23. Wie kam der Punkt, wo Sie gesagt haben, so, und heute passiert's? Sind Sie einfach weggeblieben?
Nee, den Mut hätte ich nicht gehabt. Ich hätte auch nicht den Mut gehabt zu sagen, ich möchte kein Zeuge Jehovas mehr sein. Menschen, die sich wirklich vom Glauben selber abwenden, werden ja als Abtrünnige bezeichnet. Die stehen noch eine Stufe tiefer als Ausgeschlossene. Und das klingt jetzt für Außenstehende oft absurd, aber ich dachte mir, es wäre einfacher, den Umweg über eine Sünde zu suchen. Da habe ich mich dann für die schönste Nebensache der Welt entschieden und eben mit einer weltlichen Frau eine Affäre begonnen, die ich von der Arbeit her kannte. Und das war dann wiederum schon unterbewusst die Entscheidung gegen die Zeugen Jehovas, weil ich einfach wusste, was passieren würde, wenn ich beichte. Und es kam dann zu einer sogenannten Rechtskomiteeverhandlung. Das ist also das interne Justizsystem der Zeugen Jehovas. Und dann kam die alles entscheidende Frage, ob ich meine Taten bereue. Und in dem Augenblick habe ich Nein gesagt. Und das war dann wirklich meine konkrete Entscheidung gegen die Zeugen Jehovas.
Und was war das für ein Gefühl?
Es war vor allem erstmal Erleichterung. Also mir fiel wirklich ein Stein vom Herzen. Also ich habe mich wirklich frei gefühlt und wusste, dass jetzt ein neues Leben beginnt. Habe mich an dem Abend auch nicht mit meiner Zukunft beschäftigt, weil davor ja noch der Gang nach Canossa anstand. Also ich musste bei meinen Eltern vorstellig werden. Sie waren völlig am Boden zerstört. In dem Augenblick war natürlich klar, ich hatte mich dagegen entschieden. Im Zweifel würde das eben bedeuten, dass ich in Armageddon ums Leben käme. Meinen Bruder habe ich an dem Abend zum letzten Mal gesehen. Er hat seitdem kein Wort mehr mit mir geredet. Ich habe mehrfach versucht, den Kontakt aufzunehmen, aber er hatte kein Interesse dran. Zu meinen Eltern habe ich seitdem sehr rudimentären Kontakt. Wir haben uns immer mal wieder E-Mails geschrieben. Aber es ist ganz klar in ihren Schriften geregelt. Erst letztens war wieder mal ein Artikel im Wachturm, in der es um die liebevolle Vorkehrung des Gemeinschaftsentzugs geht.
Des Gemeinschaftsentzugs.
Genau, letztendlich ist das einfach nur eine emotionale Erpressung durch soziale Isolation. Man erhofft sich wortwörtlich, dass durch die soziale Isolation man wieder zurückkommt, weil man seine Freunde vermisst. Das heißt, keinen Kontakt zu Zeugen Jehovas zu haben, die ausgeschlossen sind. Und von Familien wird erwartet, dass man diese Vorkehrung auch respektiert.
Und dann waren Sie unheimlich allein. Also in Ihrem Buch steht der Satz, ich sah in die Leere und fiel kopfüber hinein. Also ein Sturz in einen Abgrund.
Ja, man ist gezwungen, diese Lücke selbst zu füllen. Und das konnte ich nicht. Zunächst konnte ich das nicht.
Und Sie sagen, Sie haben sich dann durch das gesamte Betäubungsmittelgesetz durchgefressen.
Ja, und dazu gehören nun mal Alkohol und verschiedenste Drogen. Mir ging es dann auch einfach nicht gut. Das wollte ich natürlich nicht wahrhaben. Und zunächst habe ich dann auch gedacht, dass ich jetzt mich völlig austoben könnte. Allerdings war ein Teil dessen natürlich auch, um diese Leere, die ich hatte, zu füllen und zu betäuben. Und deswegen habe ich letztendlich alles ausprobiert, was so geht.
Sie schildern sich in dieser Zeit auch als Beziehungsnomaden. Also nicht nur als jemand, der unglaublich viel soff, sondern auch der Menschenverschleiste. Warum war das so? Können Sie das heute sagen?
Ich glaube, es hängt sehr stark damit zusammen, dass ich enorme Probleme hatte zu vertrauen, zum einen. Also mir sind ja die Menschen, die mir über Jahre hinweg am nächsten gestanden hatten, einfach weggebrochen. Und ich hatte einfach Angst, wieder Menschen zu verlieren, sodass ich sehr oft proaktiv wurde und dann eben selber Beziehungen abgebrochen habe, weil ich dachte, bevor ich verletzt werde, verletze ich lieber, dann behalte ich die Kontrolle darüber. Ich war kein besonders guter Freund und ich wusste auch gar nicht, wie das so funktioniert, außerhalb der Welt der Zeugen Jehovas Beziehungen zu führen. Da waren völlig neue Regeln auf einmal, das funktionierte alles anders. Man hatte keine gemeinsame Grundlage, Zeugen Jehovas zu sein, sondern man musste sich erst orientieren. Und ich habe zu der Zeit viele tolle Menschen kennengelernt, die mir geholfen haben. In sehr vielen Fällen, leider Gottes muss ich sagen, habe ich dann auch bewusst oder unterbewusst diese Beziehung sabotiert und bin dann weitergezogen.
Sie haben zu der Zeit schon mit Poetry Slam angefangen, relativ früh nach dem Ausstieg, oder?
Ja, ungefähr
oder?
Ein Jahr danach.
Und waren da auch sehr erfolgreich? Also in Bielefeld haben sie öfter mal Preise gewonnen als Poetry Slammer. Das ist eigentlich erstaunlich. Sie sind ja ein schüchterner Mensch, ja, und das merkt man ihnen auch an. Aber sie sind gleichzeitig auch ein Performer, auch jemand, der sich gerne auf eine Bühne stellt und was von sich preisgibt.
Ja, es funktioniert aber auch nur in dem Kontext. Also ich werde dann quasi zu meiner eigenen Kunstfigur, zu einer anderen Version des Mischer auf der Bühne, mit der das funktioniert. Ich könnte niemals als ich selbst auf der Bühne stehen und so performen, wie ich es damals getan hatte. Andererseits war es aber auch so, dass auch die Poetry Slam Szene, der ich bis heute verbunden bin und die ich nach wie vor sehr schätze, auch zu einer Ersatzfamilie für mich geworden ist. Ich war ja dann irgendwann bundesweit aktiv, bis hinein in die Schweiz und nach Österreich, hatte Auftritt im gesamten deutschsprachigen Raum. Ich habe also dort einfach ein Umfeld gefunden von Menschen, die auch immer so mit ihren eigenen Rucksäcken zu kämpfen hatten aus ihrer Vergangenheit, die alle auch ein bisschen schräg waren, die alle ein bisschen crazy waren. Und ich glaube, da habe ich auch Trost gefunden und einfach ein Umfeld gefunden, in dem ich mich fallen lassen konnte, in der ich nicht der Verrückteste war. Aber auch dann kam einfach irgendwann der Zeitpunkt, wo ich auch das Gefühl hatte, ich kann der Poetry Slam Bühne selber nicht mehr viel geben, sodass ich mich dann mehr dem Schreiben des Berufs wegen gewidmet habe.
Ja, dann haben Sie also einige Kurzgeschichten geschrieben, Romane geschrieben. 2011 gab es ein ganz wichtiges Datum, weltweit, aber für Sie auch ganz persönlich, nämlich die Reaktorkatastrophe von Fukushima.
Genau. Dazu muss ich sagen, dass die Zeugen Jehovas glauben, dass der Weltuntergangsprozess Harmagedon durch signifikante Weltereignisse eingeleitet wird und auch zuvor stattfindende Ereignisse darauf hindeuten, dass bald Armageddon kommen kann. Sie nennen das die letzten Tage des gegenwärtigen Systems der Dinge. Und dazu gehören eben Erdbeben, Naturkatastrophen, Kriege. Und sie glauben, dass es in der Zeit seit 1914 viel schlimmer geworden ist auf der Welt. Und bis zum Jahr 2011 habe ich mich überhaupt nicht mit dem Lehrgebäude der Zeugen Jehovas auseinandergesetzt. Ich habe das eigentlich konkret verdrängt. Und dann kam 2011 eben dieser Vorfall in Japan. Das hat dann eine Panikattacke in mir ausgelöst, weil ich einfach dachte, okay, jetzt geht Armageddon los, das war's. Die Zeugen Jehovas hatten doch recht, ich lag falsch und ich werde sterben.
Und dann haben Sie beschlossen, eine Therapie zu machen.
Ich bin dann, wie der Zufall es wollte, auf einen Therapeuten gestoßen, der als Kind mit einem Zeugen Jehovas befreundet gewesen war und deswegen auch ein paar Mal im Königreichssaal gewesen war. Er war jetzt kein Experte, aber es reichte zu wissen, dass er wusste, wovon ich rede, dass ich mich dort öffnen konnte. Und es war ein ganz großartiger Mann, der mir dann geholfen hat, so den Weg zum Rationalismus zurückzubringen. Denn all die Ängste, die ich hatte, waren ja völlig irrational. Es war wirklich klassische Hilfe zur Selbsthilfe. Also er hat mir gar nicht Antworten gegeben, sondern er hat mir gezeigt, dass es eine Möglichkeit gibt, Antworten zu finden. Ich habe dann Bücher gelesen, zum Beispiel von Steven Pinker, einem Soziologen. Auch ein großartiges Buch, ein anderes Buch ist von Daniel Kahnemann, Schnelles Denken, Langsames Denken. Das sind alles Bücher, die einem zeigen, dass diese Methodik, mit der viele Glaubensgemeinschaften arbeiten, nämlich der Angst, völlig unbegründet ist. Die Welt ist nicht schlimmer seit 1914, im Gegenteil, die Welt ist immer Zyklen unterworfen. Es wirkt zwar gerade natürlich alles nicht besonders gut, aber auf die gesamte Menschheitsgeschichte bezogen betrachtet, leben wir in einer der sichersten Perioden der Menschheitsgeschichte. Und so habe ich mit der Psychotherapie eben herausgefunden, dass es eine Welt außerhalb des Lehrgebäudes des Zeugen Jehovas gibt und konnte dann lernen, mich davon zu befreien.
Das bedeutet, dass Sie eigentlich erst in den letzten Jahren, wir sprechen jetzt über die vergangenen 4 Jahre, sich von diesem ganzen Gedankengerüst befreien konnten.
Das ist korrekt, ja.
Und vorher war es in Ihrem Leben so, dass der Horror so stark war, dass Sie immer nur mit Verdrängung gearbeitet haben.
Richtig, ja. Das war dann so, dass ich dann zum Beispiel auch, wenn ich alleine geschlafen habe, immer den Fernseher laufen hatte, weil ich Angst hatte, dass irgendwie Dämonen in meinem Zimmer auftauchen.
Und wie ist das heute? Wie geht es Ihnen heute?
Mir geht es mittlerweile sehr, sehr gut. Ich habe meine Ängste weitestgehend überwunden. Letztendlich lohnt es immer, in Krisenzeiten einen Schritt zurückzugehen und sich das gesamte Bild anzuschauen. Insofern muss ich sagen, dass mich die letzten 4 Jahre menschlich enorm vorangebracht haben.
Sie sind glücklich verheiratet inzwischen.
Genau, ich habe eine tolle Frau, wir haben 3 tolle Tiere zu Hause und ich hoffe einfach, dass ich mit meinem Buch etwas zurückgeben kann, den Menschen, die noch damit zu kämpfen haben, weil es einfach so ist, man kommt oft raus und denkt, es gibt keine Alternative und man hat oft mit Schuldgefühlen zu kämpfen, mit Einsamkeit und es muss so nicht sein. Es gibt ein Leben jenseits der Zeugen Jehovas. Ich respektiere es, wenn Zeugen Jehovas sich entscheiden und sagen, ich bin glücklich als Zeugen Jehovas, sollen sie sein, ich will auch keine Zeugen Jehovas rausholen. Mir geht es darum, die den Wunsch verspüren, keine Zeugen Jehovas mehr zu sein, denen ein bisschen helfen zu können.
Auf die Freiheit war ich nicht vorbereitet. Almut Engelin sprach mit Mischa Anouk, der es schaffte, die Zeugen Jehovas zu verlassen. Eine Aufnahme aus dem Jahr 2015. Das Buch von Mischa Anouk heißt Goodbye Jehova, wie ich die bekannteste Sekte der Welt verließ. Es ist bei Rowohlt erschienen und kostet 9,99 Euro.